als mit Honecker begonnen hat. 30 Jahre ist also Nutzen sich neu positioniert hat, mehr in dem Bereich der Kunst und der Wissenschaft. Ein Faktor ist natürlich auch das Großprojekt zu Linz 09, 80+1. Also Electronica beginnt somit eigentlich ja schon am 16. Juni, denn da startet dieses Projekt. Und all diese Faktoren haben in unseren Überlegungen sehr mitgespielt. Wir sind dann allerdings drauf gekommen, dass das diesjährige Thema, nämlich Human Nature, eigentlich sehr gut mit all diesen Faktoren zusammenpasst. Denn was hat also Electronica über 30 Jahre gemacht? Es war immer diese Schnittstellen zwischen Kunst, Technologie, wenn Sie so wollen, Wissenschaft und Gesellschaft zu diskutieren, zu analysieren. Das neue IC, ich habe schon gesagt, zeigt ganz deutlich auch diese Bewegung, sich der Wissenschaft näher zu widmen. Und auch das Projekt 80+1 geht genau in die Richtung, in die Ars Electronica heuer gehen will. Es wird sehr stark in diesem weltweiten Diskurs um Fragen der Ökologie im weiteren Sinn gehen, denn Human Nature meint natürlich auch sehr stark die Machbarkeit, die Gestaltung der Welt durch den Menschen, weniger durch die Philosophie, Religion oder auch die Kunst, wie in früheren Jahrhunderten, sondern immer mehr ist es die Wissenschaft, die unsere Vorstellung von Welt, Leben, Gesellschaft prägt. Und damit gebe ich dir gleich einmal das Stichwort für deine 4,5 Milliarden Jahre Reise.
Naja, okay. Vielen Dank. Ich hoffe, die Reise wird dann doch nicht so lange dauern. Die Christine hat es jetzt schon angerissen. Human Nature ist ein durchaus weit gespanntes Thema. Gilt es doch auch wirklich einen sehr interessanten Bogen von Aktivitäten von Ars Electronica, die in diesem Jahr relevant sind, damit auch zu umspannen. Der Ausgangspunkt unserer Überlegung zu Human Nature ist diese Idee, die seit einiger Zeit in Kreisen der Geologen herumgeistert, und der Nobelpreisträger Paul Crutzen hat dafür im Jahr 2002 auch ein eigenes Wort geprägt, nämlich die Idee, dass die Erde mittlerweile in einer neuen, auch geologischen Epoche eingetreten ist. Nicht mehr das Holozän, das ja mit Ende der großen Eiszeit vor 10.000, 12.000 Jahren begonnen hat, das quasi Zeitalter, in dem der Mensch begonnen hat, sesshaft zu werden, Landwirtschaft zu betreiben, sondern eben das Anthropozän, auf Basis dessen, dass man davon ausgehen kann, dass mittlerweile der Mensch begonnen hat, seinen Heimatplaneten in einer Weise, in einem Umfang zu verändern, noch dazu in einer Weise, die zunehmend irreversibel zu werden droht, wenn man an den Klimawandel denkt. Grundsätzlich sind in diesen Überlegungen natürlich immer diese langen, großen Entwicklungen die Basis dafür, dass man sagt, okay, Ackerbau, Industrialisierung, also das, was mit Ackerbau vor 10.000 Jahren begonnen hat, und dann natürlich in jüngster Zeit einfach die Frage der Erderwärmung. Paul Crutzen hat ja deswegen auch vorgeschlagen, das Anthropozän sollte irgendwann so im 18. Jahrhundert beginnen, sprich also mit der Erfindung der Dampfmaschine, mit dem massiven Einsetzen auch der Industrialisierung. Natürlich gibt es eine Reihe von Leuten, die jetzt sagen, das müsste man eigentlich wesentlich weiter hinten ansetzen. Es gibt aber auch eine ganz andere Position, und das wäre die, dass man sagt, eigentlich ist das, was in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist, diese große Singularität, diese große Änderung, nämlich die Tatsache, dass wir mittlerweile in einer Situation angelangt sind, in der der Mensch die Umwelt, die Natur nicht nur einfach nutzt und auf so quasi der traditionellen Basis ein bisschen verändert, sondern das, was in unserem neuen Jahrtausend oder an dieser Jahrtausendwende in den 90er Jahren passiert ist, sind die ganz massiven Errungenschaften, Erkenntnisse, Entwicklungen, wie immer man das positiv oder negativ sehen möchte, die mit der Gen- und Biotechnologie einhergeht. Das ist natürlich ein Meilenstein, 5. Juli 1996, als das Schaf Dolly auf die Welt gekommen ist. Das ist das Jahr 1993, in dem das Human Genome Projekt gestartet ist, das dann im Jahr 2003, nach 10 Jahren ungefähr abgeschlossen worden. Und das sind so zwei der ganz großen Meilensteine, die eben diese Wende hin markieren, dass wir jetzt die Natur, das Leben an seinen ursächlichen Wurzeln, an seinen Grundlagen beginnen zu verändern. Und ich denke, für uns alle, die wir in dieser Zeit jetzt leben, ist wahrscheinlich so aus der eigenen Wahrnehmung, wenn man sagt, was sind die großen Umwälzungen, was hat unsere Welt verändert, dann wird uns wahrscheinlich allen als allererster der Computer einfallen. Und das stimmt ja auch. Ich meine, wenn man sich überlegt, was durch die digitale Technologie in unsere Welt gekommen ist, dann ist das wahrlich eine massive Revolution gewesen. Wenn man aber jetzt ein bisschen in größeren Dimensionen denkt, und da gehe ich jetzt noch gar nicht auf die geologischen Erdzeitalter ein, sondern überlegen wir uns mal, was in 100 Jahren vielleicht jemand, der auf diese Jahrtausendwende schauen wird, was die so quasi größte, massivste, nachhaltigste Umwälzung und Revolution oder Entwicklung gewesen sein wird, dann ist es mit Sicherheit diese Ermächtigung des Menschen, dass er jetzt hergeht und sich gewissermaßen aus dem Regelwerk, aus der Tradition, aus der Evolution der Natur dieses Planeten ausklingt und beginnt selbst willentlich, nicht immer so quasi genau wissend, was er tut, aber zumindest mit großer Absicht, hier einzugreifen und Dinge zu verändern. Und ich denke, wenn wir eben am Ende dieses Jahrhunderts, und 100 Jahre sind jetzt immer viel, ne? Man sagt immer, was ist die Zukunft in 5 Jahren, und schon wird man irgendwie blass, weil man keine Antwort hat. Wenn ich daran denke, mein Sohn, der jetzt im ersten Jahr in die Schule geht, wenn der in Pension gehen wird, falls es dieses System dann überhaupt noch gibt, ist es irgendwo das Jahr 2070. Also da sind wir dann schon in einem durchaus überschaubaren, für uns auch menschlich noch irgendwie greifbaren, emotional erlebbaren Zeitspannen, sind wir dann schon relativ bald am Ende des Jahrhunderts. Und ich bin mir ganz sicher, wenn der Julian irgendwann einmal so weit ist, dass er im 2070 irgendwie hoffentlich in Pension geht, ich hoffe, er hat in der Schule dann etwas dafür gelernt, dass er diesem neuen Leben, dieser neuen Natur, diesem neuen Menschen, den es dann wahrscheinlich geben wird, auch ins Auge blicken kann. Und ich hoffe vor allem, dass es den Menschen und die Natur dann auch noch geben wird. Was dabei für uns natürlich sehr spannend ist, ist einfach, dass wir halt wirklich in einer Zeit sind, das ist oft schon zitiert und gesagt worden, aber die Wissenschaft hat halt sowas wirklich wie die Leitrolle auch in der ganzen Entwicklung von Welt- und Menschenbildern übernommen. Das, was lange Zeit Philosophie, Religion, vielleicht auch die bildende Kunst gemacht hat, indem sie dann auch diese Weltbilder in tatsächlich reale Bilder übertragen hat, die uns von irgendwelchen Kirchendecken und so weiter angeblickt haben, das sind diese Leitideologien, kommen aus der Wissenschaft. Und was, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt ist dabei, ist, dass wir natürlich in der Wissenschaft einfach immer wieder auch ganz klar bestimmten Moden unterliegen. Wir haben ja auch wieder, wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, vor ungefähr 100 Jahren, es hat so quasi mit Sigmund Freud durchaus eine Epoche begonnen, an deren Ende so eine wirklich ein Hype, eine große Bedeutung der Sozialwissenschaften stand. Wenn wir jetzt 100 Jahre später auf unsere Wissenschaftslandschaft schauen, dann sind die Sozialwissenschaften weitgehend zurückgetreten, zurückgedrängt. Das, was die Neugierde bedient, das, was in den Medien tagtäglich in Wissenschaftszeiten und Magazinen auf uns zukommt, sind die Naturwissenschaften. Wir haben gewissermaßen wieder einen totalen Turn gemacht, und es sind Naturwissenschaften wie die Gen- und Biotechnologien, aber auch sehr stark die natürlich Gehirnforschung, die Neurosciences, die hier im Gewand der Naturwissenschaften, mit dem ganzen Habitus des Empirischen, des Rationalen, des Logischen, an Dingen arbeiten, Dinge verändern, Erkenntnisse produzieren, die wir lange Zeit, Jahrhunderte oder Jahrtausende eigentlich immer in die Domäne, wenn man so will, eigentlich des Spirituellen, des Metaphysischen irgendwie gegeben haben. Und wenn man sich das vielleicht noch einmal ein bisschen so anschaut, ich werde jetzt wirklich 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte da irgendwie zelebrieren, aber das ist so der Versuch, ein bisschen darzustellen, was sich in den letzten 4,5 Milliarden Jahren auf diesem Planeten getan hat. Nicht irgendwo da ganz da unten hat es mal begonnen und dann ist nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Ewig lang einfach wirklich gar nichts, muss man sagen, passiert. Und irgendwann dann vielleicht spannend war es, ich sehe das jetzt da gar nicht genau, wo irgendwie dann das Paläozoikum einsetzt, also vor ungefähr 600 Millionen Jahren, da sind dann die ersten Quallen aufgetaucht, die sowas wie Nervenzellen hatten. Und wenn man will, ist das vielleicht der spannende Moment, wo die ganze Geschichte angefangen hat, die zum menschlichen Gehirn geführt hat. Aber auch da hat es natürlich wieder extrem lang gedauert. Das hat ungefähr dann von 650 bis 7 Millionen Jahre, also 643 Millionen Jahre ist eigentlich auch wieder nicht sehr viel passiert. Natürlich haben sie in der Zwischenzeit die Säugetiere ausgebildet, wir sind aus den Ozeanen rausgekommen, von den Bäumen sind zumindest einige Affen schon runtergeklettert, aber vor 7 Millionen Jahren hat der Mensch begonnen, sich genetisch vom Affen zu differenzieren. Das hat dann wieder ungefähr 5 Millionen Jahre gedauert, bis dann eigentlich das, was man zum ersten Mal den Menschen nennt, in der ganzen Erdgeschichte aufgetaucht ist. Damit ist auch das Quartär eingetreten, also die letzte wirklich große Erdepoche, in der wir uns noch immer befinden, von den quasi ganz Großen. Das ist das, wo der Mensch erscheint. Und begonnen hat es damit, dass das Gehirn zu wachsen begonnen hat. Da gibt es verschiedenste Ansätze wieder, wieso das passiert ist. Auf jeden Fall haben wir vor 2 Millionen Jahren ungefähr 600 Kubikzentimeter Gehirn gehabt. Und das hat dann wiederum 1,8 Millionen Jahre gedauert, bis dann ungefähr das fertig war, was man den Homo sapiens bezeichnet, der dann mehr als ein doppelt so großes Gehirn gehabt hat, nämlich erweitert auf 1400 Kubikzentimeter. Das war vor ungefähr 200.000 Jahren. Und wenn wir jetzt irgendwie da anschauen, diese ewig lange Zeitspirale, die hört da einfach irgendwo auf und sagt dann irgendwo so quasi da Quartär und sagt dann Holozän und so quasi, was da irgendwie alles passiert ist, das lässt sich in dieser Detailheit in diesem Detaillierungsgrad eigentlich gar nicht mehr darstellen. Wenn man das noch weiter verfolgt jetzt, wenn man sagt, vor 200.000 Jahren so quasi der Homo sapiens fertig mit 1400 Kubikzentimeter Gehirn, dann hat es weitere 65.000 Jahre gedauert, bis die Natur draufgekommen ist, dass zu viel Hirn auch nicht gut ist, um so quasi diesen Karlauer auch nochmal loszuwerden. Denn in diesen letzten 35.000 Jahren ist unser Gehirn wieder zurückgegangen. 150 Kubikzentimeter hat es wieder abgenommen. Ganz einfach deswegen, weil viel Gehirn einfach sehr viel Energie braucht und die Natur natürlich hier total optimiert hat. Und dann kann man ungefähr sagen vielleicht, dass seit 35.000 Jahren gibt es uns Menschen im Grunde genommen so, wie wir jetzt da sitzen. Dann hat es noch immer 25.000 Jahre gedauert, bis wir draufgekommen sind, dass irgendwie das so quasi mit dem Speer hinter irgendwelchen Viechern nachlaufen, sie zu erlegen und das dann am Abend über ein Feuer zu brutzeln, zwar ganz lustig ist, aber spätestens wenn dann Gicht und Rheuma kommen, dann ist das irgendwie nicht mehr so spaßig und der Mensch hat begonnen, sie irgendwie sesshaft zu werden, hat mit der Landwirtschaft begonnen. Das heißt, das ist eigentlich 10.000 Jahre her. Das ist ungefähr das, wo man zurückdatieren kann vor 10.000 Jahren, dass es so etwas gegeben hat wie die ersten Domestizierungen, zum Beispiel Ziegen, Schafe und Rinder hat man in Ägypten vor ungefähr 8.000 Jahren begonnen zu züchten und zu domestizieren. Also von diesen Schafen und Ziegen bis zur Dolly kann man sagen, sind ungefähr noch einmal 8.000 Jahre vergangen. Jetzt sind 8.000 Jahre sicher sehr viel, so quasi für unsere Dimension eines eigenen Menschenlebens, aber wenn wir das jetzt wieder in Relation setzen zu den Millionen Jahren oder zu den 600, 650 Millionen Jahren, seit die ersten Algen mit Neuronen, mit Nervenzellen ausgestattet wurden, dann ist es eigentlich ein verschwindend kleiner Bereich. Und ich glaube, wenn, könnte man davon ausgehen und sagen, okay, sagen wir, das hat vor 10.000 Jahren begonnen, weil mit dem Sesshaftwerden ist natürlich auch das eingetreten, was Sie vorher da gesehen haben, World Population Clock, wir sind auf 6,7 Milliarden Menschen mittlerweile und wenn etwas an diesem Anthropozän so quasi ursächlich schuld ist, dann ist es natürlich vor allem die enorme Population, die enorme Verbreitung des Menschen. Und dieser Wunsch, so quasi diese Ermächtigung des Menschen herzugehen und sich auch selbst so quasi jetzt in die Position zu setzen, über die Natur zu herrschen, das ist ein sehr alter. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht immer gute alte Bibel zitieren mit ihrem Spruch, dass der Mensch sich die Erde untertan machen sollte, sondern man kann eben auch zu den Sumerern zurückgehen, als eines von vielen Beispielen, der eine der Schrifttafeln von dem Gilgamesch-Epos, und der hat genau diese drei Stufen auch drinnen. Es beginnt damit, dass der Gilgamesch den Wald roden muss, um das Ungeheuer zu bändigen, zu bekämpfen, also sprich einmal die Natur überhaupt unter Kontrolle zu kriegen. Dann kommt natürlich die große Herausforderung, die ganze Story eigentlich dann am Schluss ausmacht, dass er versucht, das Ende des Lebens, den Tod zu bekämpfen. Wie schafft er es, dass er über dieses Meer des Todes drüber kommt? Er wird erfindungsreich. Dort mitten auf diesem Boot, auf dem er ist, um überzusetzen, zieht er sein Hemd aus und nutzt es als Segel. Das heißt, die Entwicklung von Verkehrsmitteln, von Transportmitteln als ein ganz wichtiger Schritt. Und dann natürlich am Ende der Story bleibt ihm nichts anderes übrig. Das Geheimnis liegt in einer Pflanze. Diese Pflanze hat eine Substanz, die das ewige Leben verheißt. Angeblich findet er das ja schon, aber in seiner Unachtsamkeit, in seiner Schlampigkeit, passt er da nicht drauf auf, die Schlange kommt, stiehlt sie ihm und dahin ist sie. Und ich glaube, wenn wir diese ganze Menschheitsgeschichte auch seither weiterverfolgen, vor ja, ein bisschen mehr als 100 Jahren haben die Gebrüder Wright sich so quasi oder uns als Menschen symbolisch von der Schwerkraft befreit und haben uns in die Lüfte gesetzt. In wenigen Monaten ist es 40 Jahre, dass dieses historische Bild gemacht wurde, dass die Apollo 11 gelandet ist, und viele Menschen können es noch immer nicht glauben, dass es wirklich passiert ist. Was ich aber noch viel spannender finde, ist, dass seit ungefähr 50 Jahren oder so, seit wir jetzt Satelliten in den Weltraum schicken, so schaut es mittlerweile aus. Jedes dieser Punkte ist ein Satellit, irgendeine Weltraumsonde, irgendwas, das rund um die Erde schwirrt. 80% davon sind mittlerweile Weltraumschrott, der nur darauf wartet, bei nächster Gelegenheit irgendwo einmal mit einem anderen Raumschiff zusammenzukommen. Und ich glaube, dieser Abriss, ich hoffe, dass er sich nicht irgendwie zu sehr langweilt, weil es natürlich bekannte Dinge sind, aber wenn wir darüber nachdenken, so quasi, wie der Mensch sich jetzt anschickt, die Natur zu verändern, dann ist eine Frage immer untrennbar damit verbunden, und das ist die Frage danach, was ist die Natur des Menschen selbst? Was ist es, das uns dazu bringt, einfach immer und ständig so sehr darauf auszusein, Kontrolle über die Natur auszuüben, sie weiterzuentwickeln, sie zu verbessern, sie zu verändern, sie neu zu erfinden. Und das ist letztlich das Thema der Ars Electronica heuer, weil auch wenn wir uns sehr mit Naturwissenschaft beschäftigen, wir sind nicht eine Einrichtung der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Forschung. Für uns geht es genau um diesen metaphysischen, spirituellen Aspekt. Dort ist die Frage, wo die Kultur einsetzt, wo die Wissenschaft zu Kultur und Gesellschaft wird. Das ist der Punkt, wo die Kunst ihre ureigenste Aufgabe hat. Diese Prozesse, die da ablaufen, zu hinterfragen, sie zu analysieren, sie natürlich auch kritisch zu kommentieren, aber vor allem uns Begriffe und Bilder zu geben. Und das, was vor 4000 oder 5000 Jahren der Gilgamesch-Epos gemacht hat. Er hat den Menschen Geschichten, Wörter, Begriffe, Bilder dafür gegeben, was mit uns passiert. Und genau das tun die Künstler auch in unserem Zeitalter. So haben wir auch dieses Sujet ausgewählt, das Sie hier sehen. Das ist eine ganz interessante Zusammenarbeit vom berühmten, weltbekannten Modedesigner Issey Miyake, der ein Studio gegründet hat, ein Creative Room. Der Chefdesigner von diesem Creative Room ist der Dai Fujiwara, und die haben mit dieser Firma Dyson, kennen Sie wahrscheinlich alle aus der Werbung, diese super eleganten, schicken Hightech-Staubsauger, die haben zusammengearbeitet, weil Dyson bei Miyake nachgefragt hat um Designs für diesen kleinen Handstaubsauger, den sie entwickelt hat. Und in dem Zusammenhang sind die dann hergegangen und haben sie angefangen, kreativ auszutauschen, und haben für eine neue Modeserie von Miyake diese Mannequins, diese Schaufensterpuppen oder diese Modepuppen eben entwickelt, die ausschließlich aus Teilen von diesen Staubsaugern von der Marke Dyson zusammengebaut sind. Und das, was die Designer dabei so fasziniert hat, ist, dass sie sagen, jeder dieser Teile des Staubsaugers ist ein bestimmter eigenständiger Teil mit einer ganz klar definierten Funktionalität. Schnickschnack gibt es in dem Sinn nicht, sondern jedes Teil ist zwar gestaltet, aber es hat eine ganz klare Funktion. Und das ist genau das, was quasi auch das menschliche Skelett, den menschlichen Körper ausmacht, die Individualität, die einfach in jedem Einzelnen von uns steckt, beginnt quasi bei den Einzelteilen. Und daraus ist diese wunderschöne Ausstellung geworden und dieses Idyll hier, dieses Familienidyll mit Papa, Mama, Kind und Hund von diesen robotisch ausschauenden, aber schick gekleideten Puppen ist für uns einfach ein sehr schönes, starkes Bild dazu, diese Frage nach der Human Nature, nach der Neuerfindung der Natur zu stellen. Diese drei Zugänge vielleicht noch, von der die Christine gesprochen hat, wie finden sich jetzt diese Aspekte wieder? Wie knüpft es an Ars Electronica und an 30 Jahre an? Und ich glaube, wenn wir von dem reden, was ist das für eine Natur, in der wir leben? Dann ist das eben jetzt so, dass wir nach diesen 10.000 Jahren von Landwirtschaft nicht mehr primär irgendwie die Welt eroden müssen, um das Ungeheuer zu bändigen, sondern wir haben unsere eigenen geschaffen, zum Beispiel unsere digitale Natur und unsere vernetzte Natur. Ars Electronica mit all den Tausenden, Zehntausenden von Künstlerinnen und Künstlern in diesen 30 Jahren hat sich immer wieder damit beschäftigt, dieses Wesen des Digitalen zu ergründen. Was ist das überhaupt, was diese mathematischen Formeln, diese kybernetische Logik und diese ständige auch Wechselspiel von Chaos und Ordnung, das einfach in diesen digitalen Systemen so wunderbar präsent ist. Was ist das über den rein wissenschaftlichen, mathematisch-deskriptiven Teil hinaus? Wie kann man das uns Menschen sinnlich, emotional, körperlich erfahrbar und erlebbar machen? Und einer der Künstler, der auch einmal eine goldene Nika dafür bekommen hat und heuer auch eine große Rolle spielen wird, ist Ryoshi Ikeda, der diese wunderbaren, riesigen Projektionswelten erschafft, in denen digitaler Code in einer Weise präsent wird, wie man ihn wahrscheinlich in kaum einer anderen Form jemals erleben kann, wo Klang und Bild direkt aus dem digitalen Code heraus generiert wird und das, was in unserem Körper, in unseren Ohren, in unseren Augen Gefallen findet oder uns auch erschreckt, uns abstößt, ist jeweils die direkte Umsetzung, der direkte Ausdruck des Digitalen. Das hat natürlich in der Ars Electronica lange Geschichte. Ich meine, in den ersten Jahren, Herbert W. Franke hat dieses Bruckner-Porträt gemacht mit fraktalen Algorithmen und er hat sich natürlich sein ganzes Leben vor allem damit beschäftigt, aus mathematischen Formeln ästhetische Bilder zu machen und auch wenn man dann ein bisschen weitergeht in der digitalen Geschichte der Ars Electronica, dann sind auch solche legendären Projekte wie Jeffrey Shaw's Legible City immer wieder ein wichtiger Meilenstein. Also alles verschiedene Ansätze, die sich jetzt natürlich unendlich oft hier wiederholen lassen würden, mit denen Künstler hergehen und eben dieses Wesen des Digitalen an uns heranführen, uns Bilder und Vorstellungswelten geben. Das, was uns in jüngster Zeit natürlich ganz enorm beschäftigt, ist die vernetzte Natur. Über das Digitale hinaus sind wir in ein globales, vernetztes Kontinuum gekommen. Das ist das große Thema auch von 80+1, die Realität der Globalisiertheit, der Vernetzung auch auf einer Basis einmal zu vermitteln, die ganz basal ist, die rausgeht am Hauptplatz, die sich an Passanten, an Junge, an alte Leute wendet, die einfach da vorbeikommen. Und zu versuchen, das wirklich so in unseren Alltag, in unser reales Leben zu transponieren, diese Vorstellung. Und dieses 80+1 gipfelt im Festival dann in dieser Cloud Intelligence Konferenz, der 81. Tag, den wir begehen, indem wir einerseits diese quasi Reise zusammenfassen, wo wir aber auch einen wichtigen, quasi dieses +1 ist ja auch der Schritt, gewissermaßen in die nächste Epoche, die nächste Ära oder Dimension auch dieser Globalisierung. Und wir haben eben zurückgehend auf Jules Verne, der hat begonnen an dem Punkt, wo die Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft übergegangen ist. Das ist der Moment, wo die erste Globalisierung die Globalisierung der Verkehr des Transports, der Verkehrswege, die Globalisierung der Güter eingesetzt hat. Dann haben wir alle mit Ars Electronica erlebt die Globalisierung der Information. Das ist das, was in den 60er Jahren mit den ersten Versuchen des ARPANET, also des Internet, begonnen hat und was Anfang der 90er Jahre mit der Entwicklung des World Wide Web und dann diesem rasanten Entwickeln eigentlich eingesetzt hat. Information ist globalisiert geworden und die ganze Dimension jetzt, die unser globaler Finanzmarkt angenommen hat, ist natürlich ein unmittelbar auch mit der ganzen Krise unmittelbar damit verbunden. Der nächste, der entscheidende Schritt, in den wir jetzt gehen, ist die Globalisierung des Wissens und die Globalisierung des Handelns. Wir tun nicht einfach nur mehr Informationen austauschen, hin und her schicken. Wir organisieren uns als Gesellschaften, als Mikrogesellschaften, als Digital Communities, als große Interessensgemeinschaften. Und ich glaube, es gibt kaum jemand mehr auf diesem Planeten, der ernsthaft behaupten kann, außer er ist gerade ein populistischer Politiker im Wahlkampf, dass es auch nur eine Chance gibt, die Probleme unserer Gesellschaft, unseres Planeten zu lösen, ohne dass wir uns zu einer globalen Gesellschaft zusammenfinden. Ganz egal, wie stark die kulturellen oder anderen Differenzen auch sein mögen. Und diese Frage einfach auch, was Vernetztheit in unserer Welt bedeutet, das ist ja im Moment gerade so schön auch wieder aufgepoppt rund um diese Diskussion, soll Österreich aus der CERN-Forschung aussteigen oder nicht. Ich meine, das CERN-Projekt ist genauso auch wie das Human Genome-Projekt, das ich schon angesprochen habe. Das sind Beispiele von gigantischen wissenschaftlichen Leistungen, die nur mehr möglich sind, weil Hunderte und Tausende von Forschungslabors auf der ganzen Welt verteilt, super vernetzt über ihre Computeranlagen, miteinander zusammenarbeiten. Und beim Human Genome-Projekt hat es Hunderte von Labors gegeben, die einzelne Teile des Genoms analysiert haben und alle haben das in eine gemeinsame Datenbank eingespeist. Und nach ungefähr 10 Jahren war dieses riesige Projekt, das Anfang der 90er Jahre, kann ich mich noch erinnern, hat es viele Zeitungsartikel gegeben, dass das ein völliger Schwachsinn ist, man wird es nie schaffen, das irgendwie zu tun. Und das Gleiche ist bei CERN, ich meine, da ist es ja auch des Öfteren kommuniziert worden, diese Unmengen von Daten, die bei jedem dieser Experimente erzeugt werden, können nur mehr durch diese globale Intelligenz, durch dieses globale Gehirn, das einerseits auf so quasi der Infrastrukturebene, auf der Hardware-Ebene, eben durch Internet und Millionen von Computern gebildet wird, das aber auf der anderen Seite eben unter dem Begriff der Cloud Intelligence durch die ganz, ganz vielen Menschen, die hier zusammenarbeiten, gebildet wird. Nur durch die ist es möglich, solche großen Forschungsprojekte letztlich auch zu realisieren. Das, was digitale Natur, vernetzte Natur, das, was für uns als Ars Electronica und auch eines der Zielsetzungen, wo dann das neue AEC ins Spiel kommt, neben 80+1 und der 30-jährigen Geschichte, ist eben diese große Herausforderung, das Digitale, das jetzt einmal zur Welt gekommen ist, mit dem Real zu verbinden. Und ich glaube, einer der ganz interessanten Bereiche dabei ist natürlich diese ganze Frage des Fabbings, also der Digital Fabrication, die Möglichkeit, und das ist ja keine Zukunftsvision mehr, Sie haben das vielleicht eh schon gesehen bei uns im AEC, diese schicke Handtasche ist nicht mehr gebaut, produziert im klassischen Sinn, sondern die wird im Computer gezeichnet als 3D-Modell, wird an einen Drucker geschickt und über Nacht ausgedruckt. Das, was in wenigen Jahren mit dieser Technologie möglich sein wird, ist, dass sie sich wirklich aus dem Internet neue Modelle vielleicht von irgendeiner Modefirma, Gucci oder sonst wen runterladen, über Nacht ausdrucken und damit am nächsten Tag spazieren gehen. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, wie lange das dauern wird. Sind es 5 Jahre, sind es vielleicht 10 Jahre, bis solche Drucker bei uns zu Hause stehen. Das wirklich Spannende wird dann sein, wo werden sie sich diese Handtasche runterladen? Von der Gucci-Webseite oder von Pirate Bay. Und wenn man überlegt, was in den letzten 10 Jahren der Musikindustrie passiert ist, was gerade jetzt der Filmindustrie passiert, dann ist der ganz einfach und logisch zu erwartende nächste Schritt, dass hier noch ganz andere, weite Bereiche der Wirtschaft, der Industrie hier unter Druck kommen werden. Aber das Ganze gibt es natürlich auch mittlerweile mit Beton. Das sind natürlich erste Prototypen, dass sie direkt vom CAD-File des Architekten das Ganze in Beton so quasi ausdrucken. In dieser kleinen Form ist er schon einmal aufgebaut. Solche Dinger sollen es dann einmal werden, dass der große Kran kommt und ihnen so quasi ihr maßgeschneidertes, selbst entworfenes Fertigteilhaus einfach so quasi individualisierter, aber trotzdem so quasi billiger Massenproduktion einfach hinstellen kann. Und im Moment schauen unsere künstlichen Organe noch so aus. Das ist eines der modernsten Dinge, wie ein künstliches Herz von Epicur ausschaut. Aber auch dieses Printen, also direkt so quasi Material aus dem Computer heraus entstehen lassen, wird, das sind dann vielleicht 20 oder 30 Jahre, auch noch kein Thema für den Julian, den ich vorher angesprochen habe. Also wenn, bei mir wird es nie mehr ausgehen, aber wenn er mal seine erste Ersatzniere braucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die maßgeschneidert ausgedruckt wird, aus organischen Substanzen, so wie wir jetzt gerade beginnen, Handtaschen auszudrucken, schon sehr, sehr groß. Und eingesetzt wird ja jetzt sowas zum Beispiel schon im Bereich von Ersatzgelenken, wenn Sie ein Kassenpatient sind, dann haben Sie die Möglichkeit, unter drei Kategorien auszuwählen, groß, mittel, klein, und dann schauen wir halt, welches Hüftgelenk hoffentlich am besten passt. Wenn Sie es leisten können, wird auf Basis einer Computertomographie ganz exakt Ihr individuelles Hüftgelenk am Computer modelliert und eingepasst und mit einem Titan-Sinter-Druckverfahren ausgedruckt und Ihnen dann eingebaut. Und ich glaube, man kann sich schon ganz gut vorstellen, dass das im Körper dann doch wieder Unterschied ist, ob man einfach X Large, Medium oder Small irgendwie eingebaut kriegt oder eben wirklich ein ganz eigenes Organ oder ein Gelenk, das einfach entsprechend gut passt. Und auch diese ganze Entwicklung zwischen Mensch und Maschine, diese Verbindung des Digitalen und des Realen, ist natürlich, da brauche ich glaube ich nicht weiter darauf zurückgehen, ein ganz entscheidender Punkt, der in der Ars Electronica immer eine Rolle gespielt hat. Anfang der 90er Jahre, Myron Krüger, der erste Gewinner der interaktiven Nika, darauf zurückgehen, ein ganz entscheidender Punkt, der in der Ars Electronica immer eine Rolle gespielt hat. Anfang der 90er Jahre, Myron Krüger, der erste Gewinner der interaktiven Nika, mit seinen wirklich im Grunde genommen nach wie vor erstaunlichen Leistungen, die er damals gemacht hat, wenn man sich anschaut, dass gerade in den letzten 5, 6 Jahren solche Dinge jetzt auch endlich in die Computerspielindustrie Einzug gehalten haben, dann sieht man einmal mehr diese enorme Pionierleistung der Kunst. Dort, wo die Kunst sich hinbewegen muss und wo es Medienkünstler auch immer mehr tun, ist, dass in den Bereich der Biotechnologien, der Life Sciences gehen. Das sind halt dann solche Dinge, dass man mit ganz modernen Methoden, die natürlich auch immer ein bisschen zu hinterfragen sind, wie angenehm das dann ist, wenn man wirklich so einen Stecker im Kopf hat, kann dieser Affe den Computer steuern. Es gibt auch entsprechende, schon erfolgreiche Versuche, wo ein Affe in Amerika am Laufband wieder über so ein Brain-Computer-Interface per Internet verbunden diesen Roboter in Japan gesteuert hat, und die Grenze hin ist natürlich zum Menschen auch längst überschritten. Das ist der aufgeschnittene Schädel von Chris Nagel, dem Elektroden direkt auf die Gehirnhaut aufgebracht wurden. So schaut es dann aus, wenn der Stecker in seinem Kopf drinnen steckt. Und mit dieser Anlage war Chris Nagel in der Lage, er war der erste Mensch, bei dem das überhaupt versucht wurde, absolut querschnittgelähmt, wirklich von ganz da oben runter, keine Chance, auch nur irgendwas zu bewegen. Und er konnte mit dieser Schnittstelle nicht nur seinen Rollstuhl ganz problemlos durch die Wohnung navigieren, sondern er konnte am Bildschirm tatsächlich einen Kreis zeichnen. Und wenn man sich überlegt, schauen wir wieder auf die Kinder, ersten paar Jahre in der Schule, wie lange es dauert, bis er wirklich schöner Kreis wird. Brauchen Kinder, was weiß ich, 4 bis 6 Jahre, je nach Talent, was sie einigermaßen einen Kreis hinkriegen. Das konnte er nur mit gedanklicher Konzentration innerhalb von, glaube ich, einem Jahr. Chris Nagel ist nach ungefähr 3 Jahren, nachdem er dieses Implantat bekommen hat, verstorben, aber nicht an den Auswirkungen des Implantats, sondern weil die Auswirkungen seiner schweren Verletzung dermaßen groß war, dass es eben nicht möglich war, ihn weiter am Leben zu erhalten. Das Ganze geht natürlich massiv jetzt auch in die Consumer-Industrie, gerade im Bereich einfach der Games ist es einer der nächsten Hypes, wo wir jetzt dorthin kommen, zu sagen, okay, hier findet diese Verbindung statt zwischen der Maschine, dem Menschen, hin zur Biologie. Und diese ganze biologische Laufbahn, diese biotechnologische Natur des Menschen, ich habe es ja schon gesagt, eigentlich kann man sagen, die hätte vor 10.000 Jahren begonnen, als wir angefangen haben, Löcher in die Erde zu graben und Samenkörner dort einzusetzen. Das waren die ersten Selektionsprozesse, die wir gemacht haben. vor 8000 Jahren die Ziegen und die Schafe bis herauf. Aber wir haben natürlich dann in der jüngsten Geschichte auch noch ganz andere Dinge erreicht. Das ist Louisa Brown 1978, das erste Baby, der erste Mensch, der durch eine künstliche Befruchtung zur Welt gebracht wurde, zum Entstehen gebracht wurde. Und wie gesagt, seit damals ist es ja rasant gegangen von eben dem Human Genome Projekt und zum Schaf Dolly. Und was natürlich mittlerweile der große Aspekt ist, ist die ganze Forschung rund um das therapeutische Klonen, so euphemistisch nennt man das jetzt, wenn es darum geht, zu versuchen, Menschen zu klonen. Was wir schon tun, ist Haustiere klonen, und zwar nicht nur mehr Schafe und Ziegen, so mit dem Motto, das sollten wir tun, weil damit, was er sieht, die Effizienz der Nahrungsmittelindustrie steigt und wir müssen ja diese bald 7 Milliarden Menschen auch ernähren, sondern die ersten Haustiere, die jetzt auch geklont werden, sind Katzen und Hunde, wo es nur mehr darum geht, so quasi das Pläsier von einigen Millionären irgendwie zu befriedigen und wo natürlich die Frage nach der rationalen Vernunft, wieso macht man das, was ist die Begründung, sehr weit weg ist. Und wenn man sich anschaut, dass wir vor knapp 15 Jahren, als das Human Genome Projekt begonnen hat, hat es 10 Jahre gedauert, bis ein Genom durchsequenziert war. Mit diesen Geräten, die jetzt auf den Markt kommen, so Lab on a Chip oder Lab on a Card, die es in Prototypenstadien schon gibt. Einer dieser Prototypen steht übrigens unten in der Ausstellung im dritten Untergeschoss. Wird es wenige Minuten dauern, bis man ein ganzes Genom sequenzieren kann, was natürlich auch heißt, dass zum Beispiel ein Vaterschaftstest mit wenigen Euros innerhalb von wenigen Minuten gemacht werden kann. Und zur Zukunft des Julian gehört mit Sicherheit die, dass er, wenn er aufwächst, sein DNA-Profil mit der gleichen Selbstverständlichkeit mit sich herumtragen wird, wie wir das heute mit unserer Blutgruppe machen, weil es einfach eine Reihe von besonderen Vorteilen mit sich bringen wird, das zu tun. Und diese Verbindungen hin zur ganzen quasi biotechnologischen Natur, wenn wir die digitale, die technologische Natur haben, den ganzen Bereich mit den Robotern, den Bereich mit der Biotechnologie, dann kann man sich, glaube ich, hier schon ein bisschen auch vorstellen, in welche Richtungen das gehen wird. Ich glaube, ein Bereich, der für uns im Festival sehr wichtig werden wird, ist natürlich wiederum diese Verbindung Mensch und Maschine, die Entwicklung der Maschinen, der Roboter. Auch das hat eine lange Geschichte, eine Geschichte, die übrigens auch sehr interessante Wurzeln in Linz hat, damit man auch wieder so quasi unser Human Nature und die biotechnologische Natur mit der Geschichte der Ars verbinden. Aber das, was diese Blechkiste damals gemacht hat, es ist mit diesem ganz einfachen Design auch gelungen, Menschen anzusprechen. Und zwar, weil sie eine rudimentäre, wenn auch gefakte Form der Kommunikation gemacht hat. Und es ist interessant, dass sobald Roboter etwas machen, das irgendwie mit uns, auch mit unseren menschlichen Sehnsüchten, mit menschlichen Praktiken zu tun hat, dann wird diese Maschine plötzlich etwas, wird sie zu einem Subjekt. Und dieser Roboter, der hier zum Beispiel wirklich ganz eindeutig ein Schweißroboter ist, also der versucht nicht einmal irgendwie anders auszuschauen. Aber die Künstler hier aus Deutschland haben ihm beigebracht, die Bibel zu schreiben. Und es ist faszinierend, wenn man zuschaut, dass Menschen da fast stundenlang dabei stehen und einfach schauen, wie dieser Roboter Strich für Strich die Bibel schreibt, weil einfach Schrift etwas ist, was für uns so sehr mit menschlicher Kultur und Zivilisationsleistung verbunden ist. Dass wir uns schwer tun, uns überhaupt vorzustellen, dass eine Maschine, die wir, was weiß ich, 5000 Jahre später entwickelt haben, in der Lage ist, das zu tun, was wir Menschen so sehr eben als ganz unseren Kern unserer menschlichen Leistung sehen, nämlich vor allem das, was die Kommunikationsfähigkeit des Ganzen dran ist. Und die Kommunikation ist natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, zum Beispiel bei diesem Roboter, auch einer, den wir im Moment im AEC haben. Und Sie sehen wirklich, bei dem Roboter sieht man am ersten Blick, das ist einfach ein Haufen Metall, Kabel, vielleicht ein bisschen Plastik, irgendwelche Drähte, irgendwelche Dinger, die da angeschlossen sind. Aber wenn Sie beobachten, wie Menschen diesem Stück Blech gegenübertreten, wie sie einfach nur deswegen, weil der zwei Klubschaugen hat, sein Mund zwar so angedeutete Lippen bewegen kann, wie hochgebildete Techniker, Akademiker und was weiß ich was alles wir unter den Besuchern auch haben, wie die vor den Roboter hingehen und dann anfangen, oh, gut, 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 und mit dem irgendwie reden, wie wenn das jetzt wirklich ein Säugling oder zumindest ein Haustier wäre, obwohl man, wie gesagt, ohne Zweifel auf den ersten Blick sofort sieht, das ist einfache, stupide Technologie, dann sieht man wieder mal, was in diesen Millionen Jahren von Evolutionsgeschichte hier in unserem Kopf einfach passiert ist, was unsere Kommunikationsfähigkeit, unsere Bereitschaft zur Kommunikation, unsere Bereitschaft zur Empathie anbelangt. Und das ist dann schon der nächste Schritt, weil dieser kleine Märzroboter mit seinen Klubschaugen, der schaut irgendwie lustig aus, vor dem hat keiner Angst, interessanterweise. Vor diesem Roboter kriegen sehr viele Leute sofort Angst. Sie sehen das jetzt nicht so ganz optimal von der Lichtsituation, dass man wirklich einmal vergleichen könnte. Das ist der Professor Ishiguro aus Japan und das ist der Zwillingsroboter, den er sich gebaut hat. Er hat sich selbst als Roboter nachgebaut. Das ist er mit seiner Familie und das, was er als nächstes macht, ist, dass er jetzt seine Familie nachbaut. Das wird sein Kind werden. Das ist so quasi das Innenleben von seinem Kind. Und so in etwa, jetzt einmal noch so quasi ohne die richtigen kosmetischen Maßnahmen, aber das ist das, was mit diesem Innenleben eben möglich ist, ein Roboter, der dann auch wirklich auf bestimmte Gesten reagiert. Also was da passiert ist, dass einfach dieser Techniker einfach den Roboter bei der Hand zieht und das interpretiert, das versteht der Roboter eben als Aufforderung, sich aufzurichten und er steht dann wirklich auf und so auf dieser Ebene wird dem Ishiguro jetzt hergehen und seine ganze Familie nachbauen. Und das, worum es ihm geht, ist natürlich nicht jetzt irgendwie da zu sagen, ich mache eine Freakshow und wie gruselig oder irgend sowas. Es geht ihm auch nicht primär darum zu zeigen, wie toll man Servomotoren zusammenschrauben kann, weil das kann die Industrie eh schon längst. Was sein Ziel ist, ist auch damit dieser Frage nachzugehen und es ist wirklich sehr spannend, wenn man im September dann bei den Vorträgen zuhören können wird, wie er für sich damit auch die Frage nach dem Wesen des Menschen in den Vordergrund stellt. Das ist für ihn eigentlich das Wichtige. Und das ist, glaube ich, auch wieder, wenn wir zurückgehen in die Geschichte, seit die Griechen irgendwie dem Hephaistos nachgesagt haben, er hätte die ersten Roboter gebaut, herauf bis zum Golem und so weiter und so Fritz Lang Metropolis oder eben dann auch dem Asimo-Roboter und wie sie alle heißen. In dieser ganzen technischen Entwicklung steckt auch immer wieder diese ganz tief in der Natur des Menschen begründete Frage nach sich selbst. Und in dem Moment, wo ich versuche, mich selbst nachzubauen, lerne ich über mich, muss ich mich erst einmal selber kennenlernen. Und wie sich diese ganze technologische Entwicklung dann zum Beispiel auch wieder auf Lifestyle auswirkt, ist sehr interessant, wenn man sich in der modernen Prothetik umschaut. Oscar Pistorius, der südafrikanische Läufer, ist mittlerweile ein Popstar geworden durch die Firma Nike. Prothesen sind in unserer Zeit Lifestyle geworden. Eine der lifestyleigsten Popmarken, nämlich Nike mit diesen schicken Turnschuhen und so weiter, macht Werbung damit, dass die Zukunft des Turnschuhs sowas sein könnte wie so eine Prothese und dass die Realität hier, wenn man sie jetzt anschaut, was so quasi der Ishiguro macht, dieser robotische Arm, das ist ein Österreicher, das ist der erste Österreicher, der einen kompletten robotischen Arm als Prothese eingebaut hat, damit er den bewegen kann, wurden die Nervenenden, die noch vorhanden waren, mit Muskeln im Brust- und im Bauchbereich verbunden. Das Gehirn steuert jetzt die Muskeln im Brust- und Bauchbereich, dann sind auf diesen Muskeln Elektroden angebracht, die die Bewegungen dieser Muskeln erkennen und dann an die Servomotoren in diesem robotischen Arm weiterleiten und er ist tatsächlich in der Lage, mit dieser Prothese herumzugehen und auch, also nicht nur herumzugehen, sondern eben ein Glas anzugreifen, ein Glas zu trinken. Das, wieso wir uns natürlich alle vor den Robotern ein bisschen fürchten, sind solche Bilder. Das ist jetzt auch kein Bild aus einem Science-Fiction-Film, auch wenn es der Fotograf in der Ästhetik durchaus so hergerichtet hat. Das ist einer der ersten Experimente einer kompletten, ich glaube, Herzoperation, mit die ferngesteuert über Roboter stattfindet. Das Foto ist noch an einer Leiche gemacht worden, aber angeblich werden beim Militär auch schon Operationen an Leuten durchgeführt, die eben so an lebenden Leuten durchgeführt, mit dieser Methode. Und die Vorstellung zwischen quasi dem Roboter auf dieser einen Seite und diesen netten kleinen Gesichtsrobotern auf der anderen Seite, ich glaube, da drückt sich auch dieser ganze Widerspannungsbogen einfach dieser menschlichen Neugierde und Forschernatur aus. Die Künstler gehen weiter, die dürfen dabei natürlich auch nicht vergessen, wenn es um Biotechnologie geht. Es ist zum Beispiel ein sehr spannendes Projekt der Gruppe Symbiotica aus Australien, die vor 2 Jahren die goldene Mika bekommen hat. Die produzieren Leder, ohne dass sie Tiere dafür töten müssen, sondern es geht hier darum, mit diesen Experimenten Fleisch zum Beispiel für Steak oder Leder für die Handtasche im Labor zu züchten. Ganz einfach aus einer Zellkultur, die so wächst, ich meine, das gibt es ja mittlerweile, man kann ja auch Haut, menschliche Haut schon im Labor züchten, wenn sie jetzt eine sehr große Brandverletzung haben, wo es einfach nicht mehr ausreicht, irgendwo was rauszuschneiden zum Transplantieren. Dann werden ihnen Zellen entnommen, die werden auf einer Nährlösung in einer entsprechenden Zellkultur dann zum Wachsen gebracht und hat dann nach wenigen Wochen hat man die ersten Hautlappen, die man dann tatsächlich transplantieren kann. Und das ist natürlich auch sehr spannend, wenn man sich dann anschaut, zum Beispiel die Arbeit von Eduardo Katz, ein Künstler, der 1999, vor 10 Jahren bei der Ars Electronica, mit dieser Arbeit, die eine Auftragsarbeit von Ars Electronica war, wirklich so quasi, muss man fast sagen, dass das Zeitalter dieser Biotech-Kunst ein bisschen mit eingeläutet hat. Das ist eine der am häufigsten zitierten gentechnischen Arbeiten seither, wo er Bakterien verändert hat. Ich würde das Projekt nicht im Detail hier erläutern. Seine letzte Arbeit ist die, dass er in diese Begonie Genmaterial von seinem Blut einschleusen hat lassen. Also das ist eine gentechnische Manipulation des Genoms dieser Blume und er hat den Stoff des menschlichen Bluts, der dafür zuständig ist, Fremdkörper zu erkennen, also wo dann Immunreaktionen ausgelöst werden. Diesen Stoff hat er extrahiert aus seinen roten Blutkörperchen und hat den natürlich mit 20, 30 wissenschaftliche Mitarbeiter, die für sowas notwendig sind. Das macht nicht der Künstler allein in seinem Atelier und jetzt tut er mal da so quasi ein bisschen DNA rausholen. Da sind enorme technische, wissenschaftliche Institutionen dahinter. Aber mit denen zusammen ist es ihm gelungen, jetzt diesen Stoff aus seinem Blut so in das Genom der Pflanze einzuführen, dass er, wenn man jetzt die Pflanze analysieren würde, findet man sein Gen genau in diesen roten Äderchen dieser Blume und nicht zum Beispiel da im Rest der Blüte oder auch nicht in den Blättern, sondern nur so quasi in den Adern. Und damit entsteht natürlich eine transgene Pflanze, eine Verbindung von Mensch und Pflanze in einer Form, die erstens einmal gentechnologisch durchaus spektakulär ist, aber die vor allem von ihrer metaphysischen Kraft, wenn man so will, wirklich eine ganz spannende, radikale, auch tabubrechende Dimension irgendwie hat. Das, was für uns auch noch ein wichtiger Aspekt ist, und das ist der letzte Bereich in diesen Sektoren der Human Nature, von der digital vernetzten Natur zur biotechnologischen, zur biomechanischen Natur, wir kommen damit wieder auf die spirituelle Dimension zurück. Und das ist dort, wo wir einfach mit der metaphysischen, spirituellen Natur des Menschen dort landen, wo die Neurowissenschaft ist, wo die Gehirnforschung ist. Das sind Bilder, die nicht von Künstlern gemacht wurden. Diese wunderschönen ästhetischen Bilder sind Bilder der Wissenschaft. Das sind Einfärbungen von neuronalen Strukturen, zum Beispiel hier von Mäusen. Das ist ein Bild, das ein Künstler gemacht hat. Er hat hier, der Ben Fry, hat hier versucht, die Unterschiede im Genom des Schimpansen und im Genom des Menschen in einer bestimmten Sequenz, die für die Fähigkeit zu sprechen zuständig ist, sichtbar zu machen. Und das sind Millionen von ganz kleinen Buchstaben, so weit kann ich in das Bild gar nicht reinzoomen. Aber so jedes Punkt, das Sie da sehen, ist eigentlich so ein ACTG, also einer der Buchstaben des Genoms. Und nur diese wenigen roten Punkte an diesen ganz wenigen Stellen, von Millionen von einzelnen Punkten, gibt es einen Unterschied zwischen dem Genom des Schimpansen und dem Genom des Menschen. Und dieser Unterschied, das ist dieses Fox 2b gehen. Dieser Unterschied ist dafür verantwortlich, dass wir sprechen können und kein anderes Lebewesen auf diesem Planet sprechen kann. Weil durch diese genetische Manipulation, die irgendwann einmal passiert ist, durch irgendeinen Zufall, wie die Natur halt so agiert, ist es plötzlich, hat es begonnen, dass sich bestimmte Zentren im Gehirn ausbilden, dass sich bestimmte anatomische Features im Hals- und Rachenraum ausbilden, die es uns ermöglichen, ein Organ zu haben, das wir mit Hilfe dieses gewachsenen und veränderten Gehirns so steuern können, dass das, was ich mir da oben denke, einigermaßen konkret da vorne auch rauskommt. Und was ich sehr spannend finde, ist, wenn man wieder hergeht und sich anschaut, die Bilder der Wissenschaft, die eigentlich ausschauen wie vor 100 Jahren, noch die Bilder, die man in den Museen und den Galerien aufgehängt hat, anschaut, die Bilder der Kunst, die jetzt viel eher ausschauen, so wie das, was man sich eigentlich von einer Wissenschaft erwartet. Und ich denke, das ist ein unheimlich spannender Prozess. Diese Bildgebung überhaupt ist wahrscheinlich etwas, das an dieser Veränderung des Menschen- und Weltbildes am stärksten beteiligt ist. Das sind diese Regionen aufgenommen in einer funktionellen Magnetresonanztomographie. Überall dort, da ist das typische Sprachzentrum, ein Koma-Patient, der im Koma liegt und wenn seine Schwester, glaube ich, oder seine Freundin, irgendwer zu ihm spricht, dann wird plötzlich das im Gehirn aktiv, das lässt sich nachmessen. Und das Spannende ist natürlich, klar, die Erkenntnis, aha, der ist im Koma und trotzdem reagiert er. Aber was ich noch viel spannender finde, ist, wenn ich Ihnen dieses Bild zeige, und jetzt bin ich nicht einmal ein Wissenschaftler, stellen Sie vor, da wird jetzt der Herr Professor so und so da sitzen, dem Sie schon allein deswegen trauen, weil der Herr Professor so und so ist. Und er sagt Ihnen jetzt, ja, schauen Sie, und da, diese Bereiche sind das und das. Nur weil das Bild selber logisch ist, geht der Mensch immer davon aus, dass die dahinterliegende Erklärung und Interpretation ebenso richtig und logisch ist. Das ist ein menschliches Verhalten, das wir eigentlich kaum ablegen können. Und das eines der größten Gefahrenquellen für uns birgt. Weil in dem Moment, wo wir eine logische, eine konsistente Erklärung in einem Bild sehen, eine visuelle Logik, wir auch darauf rückschließen, dass unsere Logik, also dass die Logik der Interpretation auch die richtige ist. Und ich glaube, da wird es dann jetzt irgendwie spannend. Gehe ich wieder auf ein Beispiel ein, das wir jetzt auch im neuen AEC präsentieren, von der Forschungsarbeit von Bernhard Fink aus der Universität in Göttingen. Der macht Attraktivitätsforschung. Und der hat erforscht in einem Experiment empirisch, ob Menschen eher maskuline oder feminine Gesichter bevorzugen. Und das Interessante ist, rein empirisch ergibt sich die Tatsache, dass wenn Frauen vor diesem Experiment sitzen, dass in der Woche des Eisprungs sie mit überwiegender Mehrheit sich mit diesem maskulinen, kantigen Macho auseinandersetzen. Die gleiche Frau eine Woche später vor dem gleichen Experiment und sie beschäftigt sich vor allem mit dem Softiger. Das sind empirische Daten. Was ist die Interpretation dahinter? Wie weit können wir solche Interpretationen, wollen wir sie zulassen? Wie weit sind wir kulturell, gesellschaftlich überhaupt dabei, sowas zuzulassen oder nicht? Viele Menschen, denen ich das erzählt habe, fangen sofort an und gehen in eine Abwehrhaltung und sagen, na, das kann man so nicht machen, weil da wird der ganze biologische Determinismus wieder aufgewärmt. Und das ist, glaube ich, einer der ganz entscheidenden Punkte. Wenn man in die Gehirnforschung ein bisschen weiter einsteigt, dann ist eben im Moment eines der wirklich spannendsten Dinge, das, was der Giacomo Rizzolatti vor ungefähr, ja, fast 20 Jahren, Anfang der 90er Jahre, wieder an diesem Äffchen, Sie sehen, der Stecker im Hirn gehört irgendwie so zur Standardausrüstung von Labortieren heutzutage. An diesem Affen hat er die Spiegelneuronen entdeckt. Und ich glaube, die meisten von Ihnen wissen, was Spiegelneuronen sind. Die sind wirklich ein ziemlicher Hype zurzeit, natürlich auch in der Populärwissenschaft. Es geht darum, dass es bestimmte neuronale Strukturen im menschlichen Gehirn gibt, die es uns erlauben, sich in den anderen Menschen hineinzufühlen. Wenn ich jetzt jemand von Ihnen anschaue und der lacht und hat ein fröhliches Gesicht, dann werden bei mir im Gehirn die gleichen Gehirnregionen aktiv, wie wenn ich selber glücklich wäre und lachen würde. Wenn ich jemand anschaue, der gerade Ekel empfindet, weil ihm irgendwas ganz was Handiges zum Essen gegeben hat, dann allein das Anschauen dieses vor Ekel verzerrten Gesichts setzt bei mir die gleichen Gehirnregionen in Aktivität, wie wenn ich selber gerade Ekel empfinden würde. Das Gleiche ist natürlich Schmerz. Wenn ich sehe, wie jemand leidet, wird bei mir die gleiche Gehirnregion aktiv, wie wenn ich selber Schmerzen empfinden würde und leiden würde. Das sind die Spiegelneuronen. Das Spannende ist, dass es in rudimentärer Form diese Spiegelneuronen bereits im embryonalen Stadium gibt und dass der Fötus auf den Zustand der Mutter nicht nur biochemisch reagiert, indem halt irgendwie durch Hormone und andere Botenstoffe so quasi in der gemeinsamen Versorgung hier Änderungen vorgenommen werden, sondern bereits auch über die neuronale Struktur das empfinden kann. Das viel Spannendere ist, dass sich diese Spiegelneuronen aber in richtiger Form, auch in der Menge, erst in dem Zeit, also in diesem Alter ausbilden, wenn das Kleinkind lernt, sich selbst zu begreifen, wenn es lernt, das Ich zu verstehen, Ich auszusprechen. In dem Moment, wo so quasi wir lernen, uns vom anderen zu unterscheiden, entsteht in unserem Gehirn eine Struktur, die es uns erlaubt, diese Verbindung mit dem anderen, mit all den anderen, mit dem ganzen, mit all dem, was so quasi außerhalb meines Universums im Kopf besteht, damit auch in Verbindung zu sein. Das ist die Phase, in der sie die Spiegelneuronen am stärksten ausbilden, in der sie am stärksten auch natürlich geprägt werden, weil vieles von dem, was sich da im Gehirn ausprägt, ist ja sehr permanent und es ist außerdem auch die Phase, in der die Kinder mit Gewaltvideospielen umgehen. Auch hier wieder, wenn ich das so sage, könnte man sagen, wunderbar, jetzt mache ich einen großen Case draus, dass wir Gewaltspiele alle verbieten müssen. Auch das ist wieder eine Frage der Interpretation. Sie werden genug Wissenschaftler finden, die Ihnen auch das Gegenteil erzählen. Und was, wenn wir immer davon reden, dass es bei der Arbeit von Ars Electronica darum geht, diese Veränderungen auf Menschen und Weltbild zu thematisieren, dann gibt es einen Punkt, den habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehalten, weil ich eigentlich nach wie vor Probleme habe, so quasi wie man den wirklich rüberbringt. Weil allein es auszusprechen schon Schwierigkeiten macht. Und zwar ist es so, dass man aufgrund der neurologischen Untersuchungen weiß, dass Frauen weniger Gehirn haben als Männer. Und allein das auszusprechen, ist eigentlich eine Frechheit. Eigentlich kann man nicht hergehen und es so auszusprechen. Wir haben uns über Jahrhunderte daran gewöhnt, dass man einigermaßen politically correct sagen kann, durchschnittlich werden Frauen nicht so groß körperlich wie Männer. Das geht irgendwie. Und wir haben kein Problem damit, weil wir zum Beispiel wissen, dass die Eva Gradwohl den Marathon viel schneller rennt wie 99% der anderen Linzer. Und gerade 1% sind diese Superathleten, die vielleicht noch schneller sind. Wir haben in dem Bereich mittlerweile, glaube ich, selbstverständlich gelernt, dass eine biologische, physiologische Unterscheidung keinerlei Wertesystem impliziert. Beziehungsweise haben wir als Gesellschaft es geschafft, so weit kultiviert und zivilisiert zu sein, dass wir mögliche Versuche daraus, Werthaltungen abzuleiten, von vornherein irgendwie unterbinden. Aber wenn man das gleich jetzt einfach, das ist eine rein physiologische Geschichte, ist ja kein Wunder, wenn Frauen körperlich im Durchschnitt nicht so groß werden wie Männer, dann ist auch das Volumen der Schädelhöhle geringer, das heißt, das Gehirn ist nicht so groß. Man weiß zum Glück, und darum kann man überhaupt quasi da weiterreden, man weiß auch schon längst, dass die Anzahl der Neuronen, also das, was die Leistungsfähigkeit des Gehirns ausmacht, völlig gleich ist. Sie sind einfach nur kompakter verpackt. Man könnte also sofort wieder sagen, naja, die Natur war hier wesentlich effizienter, man braucht nicht so einen großen Schädel mit sich herum. Aber ich merke es zumindest an mir, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, sobald man über solche Fakten, sobald ich darüber rede, wenn ich das mit einem in vier Augen mache, geht es mir noch leichter. Aber wenn ich weiß, ich mache das jetzt da in einer Öffentlichkeit, da sitzen Journalisten, Medienvertreter, da rennt eine Kamera mit, die mich filmt und aufnimmt, dann, ich fange wirklich, also ist jetzt kein Schmäh, während ich darüber rede, fange ich zum Schwitzen an. Weil das so eine Debatte ist, die mit dem Ganzen irgendwie verbunden ist. Und das ist ja noch das Harmloseste. Es gibt andere Dinge, man hat mittlerweile auch nachweisen können, dass Frauen wesentlich mehr Spiegelneuronen als Männer besitzen. Sagt man dann auch eh klar. Ne? Frauen sind ja auch wesentlich einfühlsamer als Männer. Und darum ist es ja so, dass Männer die ganze Zeit nur ihr Auto oder, weiß ich nicht, ihr Stichsäge interessiert und erst wenn die Beziehung vom Scheidungsrichter ist, dann fangen sie an, sich über die Beziehung irgendwie auch Gedanken zu machen. Ist empirisch durchaus richtig. Ne? Aber was auch da wieder spannend ist, kaum waren die Spiegelneuronen entdeckt, gab es schon die ersten Theorien, wo jemand gesagt hat, na dann muss es so sein, dass Frauen mehr davon haben. Also noch bevor das überhaupt bewiesen war, hat man schon versucht, in diese wissenschaftliche Tatsache wieder was reinzupacken, mit dem man einfach unsere Kultur, unsere Gesellschaft und so wie wir im Leben, unsere Gewohnheiten auch reinzupacken. Das Gleiche gilt, da gibt es immer diese Diskussion darüber, nicht über das Corpus callosum. Das ist dieser Balken, diese ganz vielen Nervenfasern und Stränge, die die rechte und die linke Gehirnhälfte miteinander verbinden. Also Ratio und Emotion miteinander verbinden. Und auch da war es so, lang bevor man das überhaupt untersuchen konnte, ob das Corpus callosum jetzt wirklich dicker, größer oder besser, also mit mehr Nervenzellen ausgestattet ist oder nicht, hat schon längst Theorien darüber gegeben, dass bei Frauen muss das irgendwie besser ausgebildet sein, bei Frauen sind die besseren Multitasker. Sie können mehr Dinge, also besser mehrere Dinge gleichzeitig machen. Sie können besser Ratio und Emotio unter den Hut bringen. Und hat schon angefangen zu erklären, dass so quasi Männer so quasi beim IQ-Test immer deswegen besser abschneiden, weil eben das Corpus callosum schlechter ausgebildet ist. Dadurch können sie sich zwangsläufig auf einzelne Aufgaben besser konzentrieren und unsere IQ-Tests sind halt einmal auf das zugeschnitten. Also lang bevor es hier überhaupt noch Erkenntnisse gegeben hat, beginnt immer schon diese kulturelle Interpretation des Ganzen. Auch bei fMRI-Untersuchungen ist man unlängst draufgekommen, dass einfach die ganzen Problemlösungsmethoden, Decision-Making, die Strategien, wie Menschen zu Entscheidungen kommen, bei Frauen und bei Männern natürlich total unterschiedlich sind. Und ich glaube, es ist ja auch alles andere als verwunderlich. Ich meine, wir sind in jeder anderen Hinsicht sowas von unterschiedlich, von der ganzen physiologischen Situation her, von körperlichen. Wieso sollte ausgerechnet das Gehirn, die Neurophysiologie, hier einen großen Unterschied machen? Und dann kommen noch dazu die ganzen Erkenntnisse rund um die zyklische Veränderung, die zum Beispiel Sexualhormone im männlichen wie im weiblichen Hirn machen. Und genauso wie der ganze weibliche Körper im wesentlich stärker, also wesentlich, kann man, ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff wäre, stärker vom Zyklus der Hormone beeinflusst wird, passiert das natürlich auch im Gehirn. Zum Beispiel diese Spiegelneuronen werden in bestimmten Phasen des monatlichen Zykluses eher gehemmt und in anderen Phasen wieder quasi entsprechend mehr zum Einsatz gebracht. Das sind alles Dinge, die man im Moment gerade erst irgendwie dabei ist zu erkennen, und kaum ist irgendeine dieser Erkenntnisse aufgetaucht, gibt es natürlich auch schon das erste Buch dazu, das sich darum bemüht, am besten gleich die ganze wissenschaftliche Erkenntnis zu verwerfen und zu diskreditieren, aus lauter Angst, dass daraus irgendjemand hergehen könnte und wieder so etwas wie Hierarchien, wie Wertvorstellungen, Wertsysteme abzuleiten. Und ich denke, das ist etwas, was quasi auch die Zukunft für diese ganze Neuerfindung der Natur, für die, soll man sagen, auch Neuerfindung des Menschenbildes ist, bei der wir da irgendwie im Moment ansetzen, ist, dass wir alles daran tun, und das ist, glaube ich, wieder die Aufgabe vor allem der Kunst, wieso wir die Künstler in diese Welt hineinbringen wollen, dass solche Dinge wieder passieren, dass eine Eugenik passiert, die auf bestimmten Ideologien aufbaut, die eine Ideologie, die wissenschaftliche Erkenntnisse benutzt und missbraucht und uns damit als Menschheit wieder in eine dieser ganz großen Katastrophen und Desaster führt. Und ich glaube, deswegen noch einmal ist es so enorm wichtig, dass wir als Menschheit hier gemeinsam vorgehen und dass vor allem eben, wie gesagt, in diese Auseinandersetzung die Kunst mit einbezogen werden muss und dass diese Auseinandersetzung auf einer breiten gesellschaftlichen Plattform basieren muss. Und das ist das, was unter vielen Dingen die Ars Electronica und Linz hier in 30 Jahren geschafft haben, eine international tragfähige, attraktive und anerkannte Plattform zu werden, auf der dieser Dialog von Kunst, Technologie und Gesellschaft auch tatsächlich stattfinden kann. Dankeschön. Eigentlich wollte ich mir merken, wie viele Menschen in der Zwischenzeit auf die Welt gekommen sind, aber ich habe die Zahl wieder vergessen, wie ich es eingeschalten habe.
Gibt es für jemanden noch offene Fragen, die man gleich beantworten sollte? Ja, ich möchte dann eigentlich nur noch ganz kurz als Elektronika-Struktur, das Detailprogramm werden wir ja wie in gewohnter Weise dann vor dem Sommer vorstellen. die Struktur der Ars Electronica ist, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, heuer natürlich rein örtlich gesehen auch insofern erweitert und zeitlich gesehen, als mit 80 plus 1 mit dem Projekt die Ars Electronica bereits am 16. Juni beginnt. Der große und wahrscheinlich auch sehr tolle Container wird dann in Betrieb gehen auf dem Hauptplatz. Dann, worüber wir uns sehr, sehr freuen, ist die diesjährige Campus-Ausstellung. Es wird das MIT Media Lab, wird diese Ausstellung, diese jährliche Universitätsausstellung heuer bestreiten. Wie Sie wissen, ist das MIT, schaut aber gut aus. 30 Jahre Ars Electronica ist einerseits loziert, örtlich gesehen, im Brucknerhaus, andererseits im AEC-Foyer als Showcase. Es wird auch dazu natürlich ein Buch geben. Man kann sich freuen, dass die Archive von 30 Jahren eröffnet werden. Und natürlich ist diesmal, weil das AEC neu ist und weil es genau themenorientiert diese neue Positionierung gemacht hat, ist natürlich das AEC neu heuer auch ein Hauptort für die Ars Electronica. Ich glaube, ja. Danke. Danke.